Willkommen zur Lütje-Lage Wundertüte. Ha, jede Folge ist wie eine Schachtel Pralinen. Ihr kennt das. Man weiß also nie, was man bekommt. Mal geht es um legendäre Serien, mal um vergessene Filme, um schräge Videogames oder vielleicht um ganz besondere Mucke. Ja, es gibt nur eine Regel. Einer von uns hat eine kurzweilige Geschichte vorbereitet, wobei die Betonung auf kurz liegt und der andere zunächst keine Ahnung, worum es geht. Da, also so wie euch. Ne? Euch geht's ja auch so. Wir, das sind wie gewohnt Olaf und Dennis, eure zwei Nerds von der Leine. Also, Helme auf, Motoren starten, die Mission geht los. Hallo Olaf.
Hallo Dennis, ja, schönes Intro mal wieder. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich weiß natürlich wieder nicht, worum es geht.
Nein.
Und bin tatsächlich sehr gespannt. Und ja, schauen wir mal.
Ja, ich habe das Intro ein bisschen abgeändert. Vielleicht hast du es gemerkt. Es war schon ein kleiner Hinweis auf das, was heute kommt.
Ja.
Aber ich gebe dir noch einen.
Oh, ja.
Also, pass auf. Was hältst du von Autos, die fliegen, von Helden mit Spezialmasken und Bösewichten, die zum Beispiel Piranhas fahren?
Also so grundsätzlich erstmal eine ganze Menge.
Aha.
wobei ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht darauf schließen kann, was du heute mitgebracht hast, muss ich ehrlich sagen. Also fliegende Autos kenne ich, Herbie kenne ich.
Mhm.
Ja, den Käfer, ne, der konnte ja, glaube ich, auch fliegen. Aber
der kann alles.
Der kann sowieso schon mal alles, ja, das stimmt allerdings.
Es gibt auch einen fliegenden DeLorean.
Ja, aber Helden mit Masken, das zusammenzubringen, fliegende Autos, Helden mit Masken, also das ist wieder mal was.
Ja.
Da stehe ich noch ein bisschen auf dem Schlauch.
Ja, pass auf. Dann kommen wir dem Ganzen jetzt ein bisschen näher.
Ja.
Es geht nämlich heute um die Mobile Armored Strike Command.
Ah. Abgekürzt MASC.
Richtig.
Yes.
Oh. Sehr gut.
Ja, von denen habe ich schon mal was gehört.
Ja. Da haben wir auch schon mal in einer anderen Folge, wo es um Spielzeug unserer Kindheit ging.
Richtig.
Kurz drüber gesprochen, aber doch sehr kurz.
Mhm.
Und deswegen dachte ich mir, da kann man vielleicht noch mal eine bisschen längere Folge zu machen.
Da war es dir ein Bedürfnis, da noch ein bisschen mehr drüber zu erzählen. Ja, das ist schön. Ja, das ist ja auch der Sinn dieser Wundertüte oder dieser Serie. Also nicht dieser Wundertüte jetzt auch gerade, ne, aktuell, aber so grundsätzlich. Ja, sehr schön.
Ja.
Bin gespannt.
Ja, die Spielzeugserie kennst du, nehme ich an, aber du hast wahrscheinlich altersbedingt nicht mehr mitgespielt, richtig?
Nee, also wenn ich mich recht entsinne, da wirst du mich ja mit Sicherheit gleich noch aufklären, es ist MASC so ein bisschen später auch gewesen als Masters of the Universe, ne? Die habe ich ja nun doch noch kennengelernt, wobei ich ja nie welche hatte, so. Das war nicht so meins. Ich hatte Star Wars, so ein paar Star Wars Actionfiguren, ne, von Kenner, die man ja auch damals hatte. Genau. Und MASC tatsächlich nicht. Das ging so ein bisschen auch in die Richtung, so Richtung G.I. Joe, so Sachen. Das waren auch so, glaube ich, MASC war auch was man auch in Deutschland nicht so richtig, zumindest in meiner Erinnerung, nicht so präsent war. Also nicht so präsent wie dann tatsächlich die Masters-Figuren.
Ja, das stimmt. Aber da du es ja kennst, sage ich dir schon mal herzlichen Glückwunsch und auch allen anderen da draußen, die jetzt gesagt haben, ja, MASC oder wow, ja, kenne ich. Ihr seid alt. Wir sind alt.
Ja.
Weil das ist jetzt auch schon echt ein paar Jährchen her, dass das auf den Markt gekommen ist, in der Tat. Und alle, die es nicht kennen, die hören jetzt ganz genau zu. Denn es wird spannend. Ja, wie sich das gehört, für einen Historiker auch, man muss da erstmal chronologisch eintauchen in das Thema, ne? Was waren das überhaupt und wo kommt das her und so?
Immer erstmal vorne anfangen.
Vorne anfangen. Wir befinden uns im Jahr 1985.
Gutes Jahr.
Ja. Und da bringt nämlich der Spielzeugkonzern Kenner Parker Toys, zu dem Zeitpunkt sind sie nämlich schon fusioniert mit Parker, bringen die eine neue Toyline auf den Markt. Kenner hat eben schon kurz schon angeteasert, kennst du vor allen Dingen aus den 70er und frühen 80er Jahren, weil sie einfach die Star Wars Figuren rausgebracht haben und also genau. Diese legendären Figuren und damit auch richtig Furore gesorgt haben. Also dann im Übrigen auch dafür gesorgt haben, dass Mattel gesagt hat, verdammte Axt, dann machen wir jetzt was mit den Masters of the Universe, weil Mattel hatte nämlich auch das Angebot von Lucas, die Figuren zu machen, haben sie damals abgelehnt. Es ist alles miteinander verknüpft.
Also man wusste, dass man ein gutes Geschäft mit so Actionfiguren machen
kann.
Und wenn es Star Wars ist, ist es natürlich noch ein bisschen was anderes, aber ich denke mal, da kommen wir vielleicht auch noch zu, wie erfolgreich das dann wirklich war mit Masters.
Das stimmt.
Kenner, aber ich will nicht vorgreifen, Entschuldigung.
Nee, wollen wir vorgreifen, tun wir, wobei das ist, steht hier in diesem Podcast nicht unter Strafe.
Das stimmt, ja. Da gibt es andere.
Kenner, wie gesagt, fusionierte dann später mit Parker Brothers. Parker Brothers kennt man von Brettspielen wie Monopoly und Risiko. Und ja, die haben sich dann gedacht, wir müssen irgendwas am Spielzeugmarkt machen. Star Wars war damals schon ein bisschen abgeebbt, ne? Die Filme waren vorbei. Und es gab Hasbro ganz groß, die mit Transformers und G.I. Joe, die hast du auch gerade schon erwähnt.
Stimmt, ja, so Hasbro.
So die Kinderzimmer erobert haben. Also mit zwei Spielzeugserien, die wirklich sehr, also bis heute sehr ikonisch sind. G.I. Joe noch mehr in den USA tatsächlich ein Thema.
Ja, das ist glaube ich auch so, G.I. Joe ist auch so ein bisschen so ein amerikanisches Ding, weil da mit G.I. und irgendwie so Soldatenverehrung und so, da hatten wir in der Zeit. Da hatten wir in Deutschland nicht so viel mit zu tun, das stimmt.
Nee, genau, war schwierig in Deutschland. Ja. Aber Transformers war natürlich ein Riesenthema auch bei uns.
Ja.
Und Kenner hat sich dann gedacht, warum nehmen wir nicht einfach diese beiden Ideen und kombinieren das miteinander? Also auf der einen Seite irgendwie Fahrzeuge, die sich verwandeln können und auf der anderen Seite Helden mit Spezialausrüstung.
Ja.
In dem Fall
klingt dufte.
Den sogenannten Masken. Ne?
Ja.
So. Dann haben sie gesagt, okay, dann haben wir zwei Fraktionen. Man braucht ja auch immer irgendwie einen Bösewicht dabei. Dann gibt's die Guten, die heißen Mask, und die Bösen heißen Venom. Warum die so heißen, kommen wir später noch zu. Und den Look, da haben sie sich gedacht, da machen wir irgendwie so ein bisschen was, so Top Gun, Knight Rider, Samstagmorgen Cartoon. Und dann haben sie gesagt, Spielzeuge ist ganz cool, aber wir haben gelernt von Mattel und den Masters of the Universe mit Filmation damals, man braucht eine Zeichentrickserie, um das Ganze so richtig gut zu vermarkten. Also hat man insgesamt 75 Folgen produziert, zwei Staffeln einer Zeichentrickserie, die dann auch in Deutschland lief, ab 1987 allerdings erst. Und hier greife ich mal vor, das war der Zeitpunkt, wo Mask in den USA eigentlich schon wieder vorbei war.
Aber immerhin, ich meine, 75 Folgen.
Ja, war
die Idee ist grundsätzlich ja nicht verkehrt gewesen, wobei man da natürlich schon, Mask, Masters of the Universe, also da hat man schon gesehen, was sie erreichen wollten, beziehungsweise wem, ich will nicht sagen kopiert haben, aber welche Mechanismen sie auch selber sich zu eigen gemacht haben, wo sie gesagt haben, das bringt Erfolg. Ne?
Also wir haben ganz bestimmte Knöpfe gedrückt, die Figuren von der Größe her bei Kenner wie bei den Star Wars Figuren, also eher diese kleineren Figuren, ein bisschen größer, meine ich, also ein bisschen Richtung mehr G.I. Joe im Vergleich zu den Star Wars Figuren, aber halt nicht diese ganz großen wie bei Masters of the Universe.
Ja.
1991 wurde dann Kenner Parker Toys oder Kenner Parker Brothers schließlich von Hasbro aufgekauft.
Natürlich.
Und da schließt sich der Kreis. Da komme ich ganz am Ende nochmal zu, inwieweit das uns auch heute noch interessiert. Ja, aber ich glaube, bevor ich jetzt weitermache und auch über die Zeichentrickserie und so spreche, müssen wir einmal über den Elefanten im Raum sprechen, Olaf.
Oh.
Mask.
Ja.
Ja, ich habe es ja gerade schon einmal dieses Akronym, wenn man so möchte, einmal vorgestellt. Jetzt ist natürlich Command im Englischen eigentlich wird mit C geschrieben, ne?
Ja. Also
nicht mit K. Aber da haben sie sich halt gedacht, zum einen, wir wollen unbedingt dieses Thema Maske mit drin haben. Und das ist nun mal mit K. Und dann ist es uns in dem Fall dann einfach egal. Es sieht auch besser aus im Übrigen mit K, als wenn man es mit C schreiben würde.
Das hat man ja dann übrigens mit Mortal Kombat auch gemacht. Also insofern.
Genau. Ja. Sehr gut, Olaf. Da hat man das nämlich genauso gemacht. Und es war so ein bisschen, dass man es vielleicht auch mit Absicht gemacht hat. Also so ganz bewusst, Toys R Us ist ja auch so ein Thema. Es ist irgendwie in den 80ern auch bewusst mal so Dinge ein bisschen falsch geschrieben oder anders geschrieben, damit es halt auffällt. Mhm. Und hier war es genauso. Also darf man sich nicht dran stören. Und es ist natürlich aber für uns heute schon insofern ein kleines Problemchen, weil man schreibt das einfach immer mit Punkten dazwischen. Das ist jetzt im Computerzeitalter mit Google mal nach Mask und finde nicht The Mask Singer oder ich weiß nicht, Tüdelü oder irgendwelche Masken aus Ice White Shut oder Tüdelü. Also du musst halt immer M.A.S. Ne? Also damit man es, oder du musst irgendwie Toy dazu eingeben, ansonsten ist es schwer zu finden, aber auf jeden Fall ikonischer Name und auch so vom Logo her bis heute sehr bekannt und ich glaube fast jeder, der das sieht, weiß sofort und aus der Zeit kommt, worum es geht. Okay, haben wir das abgehakt. Kommen wir zur Toyline. Und jetzt wird's, ja, ich finde schon, jetzt wird's eigentlich ziemlich geil. Also ich hatte die Spielzeuge, Olaf.
Natürlich.
Also ein paar davon zumindest, habe ich heute auch noch. Also da haben wir dann so unter anderem so Spielzeuge gehabt, wie zum Beispiel ein Thunderhawk. Das war ein roter Camaro. Die Türen konnte man aufklappen. Das war so ein bisschen wie beim DeLorean. Flügeltür.
Ja, ja.
Und den konnte man dann so zum Jet umfunktionieren. Und ist der nämlich geflogen. Dann gab es den Reno, einen Truck mit Rambock und Raketenwerfer. Es war gleichzeitig dieser Truck, war gleichzeitig dieses ikonische Logo, also die Bildmarke, wenn man so möchte, für das Logo. Dann gab es sowas wie Switchblade, ein Helikopter, der sich in einen Jet verwandeln konnte. Jackhammer, ein schwarzer Ford Bronco. Piranha hatte ich vorhin ja schon mal erwähnt, das ist ein Motorrad mit Beiwagen. Es wurde eine Harley-Davidson Sportster war da Vorbild und da konnte sich der Beiwagen in ein U-Boot verwandeln.
Da hat man auch so ein bisschen Transformers-Anleihen hat man da auch genommen, ne? Also man hat so the best of all worlds irgendwie so ein bisschen sich gedacht. Also alles, was die anderen so gemacht haben, das tun wir da jetzt auch mehr oder weniger stark mit rein, ne? Ja.
Ja, und das Coole war, also es waren jetzt nur ein paar Beispiele. Das war natürlich alles aus Plastik, aber das war gut verarbeitet. Das war, also man musste ja diesen Mechanismus ganz, ganz oft auch bewegen und benutzen können, ohne dass das sofort kaputt geht. Und das ist auch nicht kaputt gegangen. Naja, ein paar Sachen waren ein bisschen fragiler. Aber, und dann hatten sie so chromanmutende Teile damit eingebaut. Das war auch richtig stark. Also das kannte man so zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass es halt dieses Chrom-Plastikteile gab. Und Gummireifen waren von Goodyear.
Oh.
Also auch da, ne? Ganz nette Kooperation. Und dann kamen natürlich die Figuren dazu und die hatten, jede Figur hatte so eine Maske. Eine ganz spezielle Maske. Am Anfang waren das so Halbmasken und später sind das längere geworden. Und die hatten immer eine Spezialfähigkeit. Also was weiß ich, Laser, Energieschild, Hypnose, alles Mögliche.
Mhm.
Und das bildete dann diese Figur, der Held, der Agent oder der Bösewicht mit seiner Maske und dem Fahrzeug, das bildete dann halt diese Einheit. Und um da ein paar Namen zu nennen, da haben wir natürlich den Matt Tracker. Das ist der Gründer und Anführer von Mask. Ist ein Millionär, Pilot und Visionär.
natürlich.
So ein bisschen, ich verspüre da so ein bisschen Batman-Vibes.
Ja, war nicht bei Knight Rider, der Chef im Hintergrund oder so von Michael Knight, war das nicht auch so ein Millionär oder so, der irgendwie.
Ja, das war eine Foundation, der, also der hat sein ganzes Geld in diese Foundation.
Ja, genau, gegeben, genau.
Aber
ja,
der
ja.
war auch ganz, war ja, auch ein ja, reicher. Auch ein,
ja, ja. Ja, ja. Ja, das ist so, ne, so Tony Stark
ja,
und so, genau. Nicht? Ja. Ja, Bruce Wayne, was auch immer, ne?
You name Richtig. It. Richtig. Also passt in diese Richtung. Ja, außerdem ist er alleinerziehender Vater von Scott Tracker. Mhm. Das ist der. Ja, ich möchte mal sagen, der Will Wheaton von Mask. Also das ist, Scott ist nämlich immer mit seinem sprechenden Roboter unterwegs, auf dem er auch fahren kann. Der heißt T-Bob. Sieht so ein bisschen aus wie R2-D2, ist nur intelligenter, also kann richtig sprechen.
Ja.
Also man versteht ihn, wenn er spricht. Also jeder versteht ihn, wenn er spricht, so. Und Scott ist so ein bisschen derjenige, der auch ganz häufig in Schwierigkeiten gerät oder halt so.
Natürlich.
Der halt die blöden Fragen stellt, ne? Also man braucht ja immer so einen Sidekick oder so, dem man auch irgendwas erklären kann. Und das ist halt Scott.
Mhm.
Dann Bruce Sato gab es, Brad Turner mit Condor, dann Dusty Hayes, Alex Hector. Also man merkt schon auch die Namen, das könnte auch eine Rockband, eine 80er Jahre Glamrock-Band oder so gewesen sein. Sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und es gab auch Gloria Baker, also es gab wenige Frauen tatsächlich in der Reihe, aber so ein paar gab's. Fahrzeugnamen, Firecracker, Shark, Jack Rabbit, Gator, Condor, also ja, also schon einfach cool und die konnten halt alle auch tolle Sachen mit ihren Masken und so machen, ne? Also es war schon beeindruckend, irgendwie Dinge bewegen, über, keine Ahnung, Projektionen herstellen, und so weiter und so fort, Energieschilde erzeugen. Also ziemlich cooles Zeug, wie ich finde. Mhm. Naja, und die waren alle stationiert, beziehungsweise kamen dann zusammen in Boulder Hill. Das war so, ja, gefühlt so ein bisschen so in so ein Berg, wo eine Tankstelle vor ist. Und das konnte sich auch alles verwandeln in so eine große Kommandozentrale. War so ein bisschen wie in der Wüste von Arizona gelegen. So wirkte das. Mhm. War im Übrigen auch das einzige Spielset, also wo es halt so ein großes Spielset gab. Es war bei den Masters ja anders, da gab es ja die Burgen und so, ne? Snake Mountain, Castle Grayskull.
Ja, wollte ich fragen, weil es gab ja bei anderen Serien, also auch bei Star Wars ja letztendlich, mal gut, das ergab sich natürlich bei Star Wars auch alles durch die Filme, aber da gab es ja auch größere, also durchaus größere, natürlich teurere Sets.
Ja. Gab es bei Mask tatsächlich nur dieses Boulder Hill und da gab es auch meines Wissens nach kein Äquivalent bei Venom. Ja, Venom, die Terrororganisation und der Hauptgegner von Mask.
Die Bösen.
Angeführt von Miles Mayhem. Der hat ursprünglich zusammen mit Matt Tracker nämlich mal Mask gegründet und ist dann aber abtrünnig geworden, weil sie unterschiedliche Vorstellungen hatten.
Zur dunklen Seite der Macht gewechselt.
So ein bisschen. Und die haben natürlich, die Venom-Leute, die haben natürlich auch alle Hightech-Fahrzeuge und Masken. Aber sie sind eben die Bösen. Und dementsprechend steht Venom nicht nur für Gift, sondern auch für Vicious Evil Network of Mayhem. Also das bösartige, teuflische Netzwerk von Miles Mayhem. Oder Mayhem könnte man auch übersetzen als das Chaos. Auch da haben sie so ein bisschen mit den Worten gespielt. Naja, und dann steht es natürlich für Gift. Und ein bisschen erinnert es uns ja auch an die böse Organisation von G.I. Joe. Die heißt nämlich wie, Olaf? Weißt du es zufällig?
Nein.
Cobra.
Ach ja, Cobra, richtig. Da
nicht
ist
zu verwechseln mit Cobra.
Ja, da ist es. Ja gut. Bei Venom dachte ich jetzt an den Venom aus dem.
Ach so.
Ne, also den Comic im Endeffekt.
Aus Marvel.
Ja, der auch verfilmt wurde. Venom, ja gut. Venom ist ja richtig. Da liegt Cobra natürlich nahe.
Ja,
genau. Umgekehrt, ne?
Ja, da haben sie sich ein bisschen bedient. Also im Prinzip so ein bisschen Cobra von G.I. Joe und
es ist schon so ein bisschen
Bösewicht-Netzwerk.
Ja, ja, ne? Es ist latent alles schon so ein bisschen zusammengeklaut, ne? Also wenn man ehrlich ist, ne? Also schon so ein bisschen so von Transformers und so und
absolut.
Von G.I. Joe und natürlich von Masters of the Universe sowieso, das ist klar. Aber gut, ich meine, es ist ja. Das macht man ja so. Das gibt's ja heutzutage auch immer noch. Also von daher,
absolut,
wenn etwas erfolgreich ist, dann wird's kopiert.
Und manchmal muss man ja sagen, besser
gut kopiert als schlecht
selbst ausgedacht.
Ja, genau. Das muss man auch sagen, ja.
Ja, ein paar Bösewichte will ich natürlich auch noch vorstellen. Miles Mayhem mit seinem Switchblade habe ich schon erwähnt. Dann gibt's einen Cliff Dagger, der mit dem Jackhammer unterwegs ist. Ein Sly Rex, Piranha, dann Floyd Malloy auf dem Fahrzeug Vampire, ist auch ein Motorrad, Vanessa Warfield, auch da die einzige Frau mit Manta, ja, also auch da sehr, sehr blumige Namen, würde ich sagen, also die klingen auch schon alle so, als wären sie irgendwie entweder in einer Motorradgang oder ja, auf jeden Fall, könnten sie nicht bei den Helden mitspielen. Und ich hatte ja schon am Anfang erwähnt, um das Ganze so ein bisschen zu begleiten und auch die Spielzeuge besser zu verkaufen, hat man dann auch eine Zeichentrickserie ins Leben gerufen. 75 Folgen, 2 Staffeln. Die war, ich habe mir die auf Blu-ray jetzt auch nochmal geholt. Die, also macht Spaß zu gucken, aber die ist technisch okay, so, ne? Also es ist halt auch ein bisschen für die Zeit und so, aber die macht schon Spaß und das hat einfach auch gut dazu beigetragen, dass man diese ganzen Charaktere kennenlernen konnte. Was absolut, was man absolut hervorheben muss, ist die Intro-Musik von der Serie. Die hat absoluten Ohrwurm-Charakter. Warum und wieso und wer dahinter steckt, dazu später mehr.
Oh Gott. Dauert ja noch hier, oder?
Nee.
Später ist bald.
Aber was aus meiner Sicht Mask als Zeichentrickserie wirklich besonders gemacht hat, das war dieses Ritualpotenzial, was sie abgerufen haben. Nämlich im Prinzip war jede Folge auch gleich strukturiert und das war natürlich gerade für Kinder toll. Das heißt, am Anfang erstmal Gefahr, ne? Venom macht irgendeinen Mist, die Welt ist in Not und nur Mask kann helfen. Dann sieht man Matt Schrecker vor seinem riesen Supercomputer und er sagt hier so, das und das ist das Problem, gibt das alles in den Computer ein und sagt, bitte Computer, gib mir die Agenten, die für diesen Auftrag am besten geeignet sind. Das erinnert uns auch ein wenig an Mission Impossible vielleicht. Hm. Und naja, so. Ne?
Stimmt, ja.
Und dann sieht man, wie dieser Computer dann irgendwie alle Akten durchgeht von den ganzen Leuten. Und dann spuckt er nach und nach die Agenten aus, die dabei sein sollten, ne? Wie sie heißen und wie ihr Codename ist und was ihre Spezialfähigkeit ist. Und dann immer dann, wenn dann so einer genannt wird, leuchtet jeweils, dann wechselt die Kameraperspektive und man sieht dann diesen Agenten oder die Agentin und da klingelt dann die Uhr, die Smartwatch quasi, da ist dann Alarm und egal, was die gerade machen, ne, und die haben alle normale Berufe, also die sind Pizzabäcker, die arbeiten in einer Zoohandlung, die sind stehen auf der Bühne und spielen Gitarre. Egal, was gerade ist, die lassen alles stehen und liegen. Also auch der Pizzateig fällt zu Boden und so, ne? Und wie die Freiwillige Feuerwehr, wenn die hier ihren Pieper haben und der geht los und zack, ab nach Boulder Hill.
Ja, die klassischen Superhelden, die sind Comic-Superhelden, ne? Superman war ja auch eigentlich, ne, Reporter und Bruce Wayne, naja, gut, ist Bruce Wayne ist halt Bruce Wayne, aber,
Aber
er ist ja auch nicht hauptberuflich
so
Batman.
Peter Parker vielleicht, ne? Ja, so Spider-Man.
Parker, nicht? Also alle, die haben alle ja so ein in Anführungszeichen normales Leben und sind aber nebenbei natürlich auch noch Superhelden quasi.
Also normale Menschen, die
Geheimagenten
im Alltag ganz normale Dinge tun und dadurch haben natürlich die Macher auch so eine Nähe geschaffen zu uns. Also man kann sich das alles besser vorstellen, die werden realer. Dann treffen die alle in dem Stützpunkt ein, kriegen ihre Infos und dann kommen die ganzen dann drehen sich oben unter der Decke die Masken, die werden dann nach unten gefahren, dann kriegt jeder seine Maske auf und dann werden sie in ihre Fahrzeuge geleitet und dann sieht man, nächste Szene fahren die ganzen Fahrzeuge los. Hm. Dadurch in jeder Folge hast du unterschiedliche Agenten dabei. Das heißt, du kannst also die ganzen Spielzeuge peu à peu auch vorstellen und man ist jedes Mal gespannt, ah, wen hat man denn diesmal dabei und warum? Also Spannung wird ausgelöst und man hat so ein bisschen diese Feuerwehrgeschichte damit drin, ne? Also ziemlich gutes Storytelling, wie ich finde, was mich an eine gewisse Serie erinnert, die meine Kinder heute gerne gucken, wo das ganz ähnlich ist. Da lasse ich euch aber alle noch mal ein bisschen rätseln, was ich da meinen könnte.
Ich habe eine Ahnung, aber ja, obwohl ich mich ja mit dem aktuellen Sachen da nicht so gut auskenne, aber ja.
Ich erzähle natürlich auch immer viel, ne? Da hörst du ja gespannt zu. Mhm. Ja, also die Serie war auf jeden Fall more or less erfolgreich. Ich muss aber ein Lieblingsthema von mir natürlich auch noch kurz ansprechen, Olaf. Wenn es um Serie geht, die auch in Deutschland lief, kannst du dir vorstellen, welches Leib- und Magenthema ich natürlich ganz kurz auch ansprechen muss.
Richtig. Masters of the Universe?
Nein, Synchronisation.
Ach so, ja, natürlich. Synchronisation ist natürlich ein wichtiges Thema hier im Lütje-Lage-Podcast.
Aber ich mache es kurz.
Ja.
Ich möchte nur zwei Synchronschauspieler hervorheben. Nämlich einmal denjenigen, der Miles Mayhem, also den Oberbösewicht, gesprochen hat. Das war nämlich kein geringerer als Norbert Gastel, den wir viel besser kennen. Er ist leider 2015 schon gestorben. Wir kennen ihn als Homer Simpson.
Ah ja, stimmt.
Da ist er natürlich allen ein Begriff, denke ich mal. Und dann der auch wieder ein Bösewicht. Bei den Guten gab es nicht so viele bekannte SprecherInnen, aber bei dem Cliff Dagger, der wurde gesprochen von Manfred Erdmann. Der hat auch in den Simpsons mitgesprochen. Da spricht er nämlich den Comicverkäufer. Also ganz tiefe Stimme. Bekannter ist er uns allerdings noch als B.A. Baracus aus dem A-Team. Dem hat er auch die Stimme geliehen, genau. Leider auch schon 2017 verstorben, der Manfred Erdmann. Neben dieser Zeichentrickserie gab es auch Comics. Die sind bei DC erschienen und in Deutschland unter anderem beim Bastei Verlag. Da habe ich auch einiges noch von. Es gab auch Hörspiele, Olaf. Und bei den Hörspielen
natürlich.
Da haben sie es so gemacht, wie sie es auch bei Knight Rider oder bei Alf so gemacht haben. Mhm. Sie haben einfach die Tonspur von der TV-Synchro genommen und haben noch einen Erzähler eingefügt.
Ja, ja, genau. Und Star Trek Next Generation Hörspiele waren auch so.
Genau, so der Klassiker.
Ja gut, ich meine, das war ja schon da. Ne? Brauchte man ja nur noch was der Zuschauer nicht sehen kann.
So.
Ja? Bei Alf war das ja auch relativ einfach. Da gab es ja auch nicht so viele Handlungsorte. Ne?
Genau.
Und da konnte man dann noch ein bisschen was erzählen so. Ne? Ah ja, jetzt geht er da und dahin und dann kann man den Dialog aus der Serie nehmen und dann passt das schon, ja. Also das eigentlich haben wir damals gehört. Also es ist mir ehrlich gesagt nicht unangenehm aufgefallen. Also ich hatte jetzt nie so gedacht, das ist ja das ist ja irgendwie nicht so wie andere Hörspiele, sondern ich habe mich eher gefreut, weil das dann halt die Sachen waren oder also auch die Stimmen und so und die Geräusche und alles, die ich halt aus dem Fernsehen kannte. Ne? Also das fand ich gut
eigentlich. Wir hatten ja die Sachen nicht immer und überall parat wie heute. Ne?
Ja, also eben. Und man konnte die Serie, also man hatte mal irgendwann einen Videorekorder, aber als ich jünger war, da hatten wir ja noch nicht mal einen Videorekorder. Aus der Zeit stamme ich ja noch. Und dann war man ja froh, wenn man die Folgen ja nicht noch mal irgendwie sehen konnte, wann man wollte, dann die Hörspielkassette reinschmeißen konnte, um sich die dann noch mal anzuhören.
Also ich fand auch eine super Idee.
Ja, auf jeden Fall.
Und eine Sache gab es natürlich auch, die es eigentlich zu fast allen großen TV und sonstigen Serien gab. Natürlich gab es auch ein Panini-Sticker-Album.
Ah, und das hast du auch gehabt?
Ja.
Sehr gut.
Mhm. Ja. Ich habe es ja vorhin schon kurz angeteasert. Jetzt müssen wir ganz kurz einmal uns allen einen Urwurm verpassen. Da komme ich leider nicht drum rum. Also einmal kurz die Titelmelodie. aus der Serie. Ja, das soll einmal reichen.
Mhm. Es klingt so nach 80er, also es ist definitiv, ja. Es ist absolut. Also es könnte auch der Vorspann von, weiß ich nicht, irgendeiner anderen 80er-Jahre-Serie sein, definitiv.
Ja, und wir haben es ja gerade gehört, ne? Also es ist hier Masked Crusaders, also Kreuzritter, Working Overtime.
Working, ne? Overtime, also, natürlich.
Natürlich, ja, also hier ist ja, schön ständig. Überstunden machen die für uns.
Ja, ja, extra für uns,
Fighting,
ja.
Fighting Crime, ja. Also das ist, da weißt du sofort, was Taco ist. Lustigerweise im Übrigen haben sie es nicht übersetzt für die deutsche Fassung, sondern sie haben das Original beibehalten, auch das Theme-Intro. Hm. Ich glaube, das wäre auch nicht so gut gewesen.
Wäre bestimmt kultig gewesen, also ja, vielleicht nicht so gut, aber bestimmt lustig. Vierte
Kreuzritter machen Überstunden.
Naja, ich denke mal, den Text hätte man da schon so ein bisschen, das hat man ja bei anderen Serien oder Science-Serien auch schon früher gemacht, dass man da vielleicht dann
jetzt
den Text noch ein bisschen...
Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das... Das ist genau. So ähnlich, naja, egal.
Ja, irgendwie hätte man sich da was ausgedacht.
Du sagst natürlich zu Recht, das Ganze klingt doch auch so wie diese ganzen 80er-Jahre-Serien, so Masters of the Universe, Power Rangers, Inspector Gadget. Ja, weil das Ganze nämlich komponiert wurde von Shuki Levy und Haim Saban. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Die haben damals so ziemlich alles komponiert, was an diesen Kinderserien aus den USA kam. Und haben da natürlich schön Synthie Overdrive drunter gelegt, klassische heroische Refrains und Text, der in drei Zeilen die komplette Story runterreißt. Also perfekt eigentlich, ne? Mhm. Man wusste gleich, worum es geht. Im Übrigen gibt es von diesem Intro auf YouTube, könnt ihr mal gucken, gibt es ganz viele Versionen. Metal, Techno, Orchester-Cover. könnt ihr euch alles irgendwie mal anhören. Und also wenn ihr jetzt keinen perfekten Klingelton habt, dann weiß ich es auch nicht. Ja, wir kommen Richtung Ende und es wird leider eine längere Wundertüte, es tut mir leid, aber wir nähern uns trotzdem dem Ende. Ich hatte es ja schon am Anfang gesagt, die Serie war zwar kurz erfolgreich, aber auch das war schnell wieder vorbei. Es gab halt die harte Konkurrenz, zum einen durch Transformers und G.I. Joe und so. Dann war so ein bisschen die unklare Zielgruppe. Man hatte ja so eine Mischung aus Spionage, Sci-Fi, Militär in Deutschland. Du hast schon gesagt, G.I. Joe lief hier halt nicht so gut. Dann irgendwann gab es halt nicht mehr so tolle Fahrzeuge und die Figuren. Das wurde alles schlechter von der Qualität her. Sie haben die TV-Serie gestoppt. Das war, glaube ich, auch, also diesen Cartoon, auch ein Problem. Und das Konzept haben sie verändert irgendwann. Sie haben nicht 1987 eine neue Serie rausgebracht. Das war dann die dritte Toyline. Das war eine Racing-Series. Da waren das dann plötzlich alles Rennfahrer. Also es gab dann auch immer noch Mask gegen Venom, aber sie haben dann Rennen ausgetragen. So, das war alles so ein bisschen merkwürdig. Okay. Es gab keine Einsätze mehr und so und es war alles ein bisschen bunter und belangloser.
Das versucht noch so ein bisschen zu retten, ne, mit so einem...
Ja, aber auch ohne Erklärung, ne? So,
ja, aber das ist natürlich dann schade, aber das klingt so ein bisschen eigenständiger, nicht? Weil alles, was so vorher Mask war, das war halt alles, sind halt alles Elemente, so Versatzstücke, die man halt schon von anderen langjährigen erfolgreichen Serien oder Spielzeugserien kannte. Und da war Mask natürlich auch relativ spät dran, 1985. Ne? Du hattest es ja schon erzählt. Es gab schon, ne, ich glaube, Masters of the Universe sind, ich glaube, zwei Actionfiguren, glaube ich, 82 so ungefähr gestartet. Nicht?
Ja.
Haben auch erst, glaube ich, die Actionfiguren gehabt, haben dann ein bisschen später, ich glaube, ein Jahr später oder so, dann noch eine Zeichentrickserie in Auftrag gegeben. Wobei bei Mask war das dann so, man hat also alles, glaube ich, auf einmal, ne? Also Zeichentrickserie ja. und Toyline kamen quasi zeitgleich, ne? Aber halt spät, ne? Also du hast es erwähnt, Star Wars Figuren Serie, klar, mit 83 Rückkehr der Jedi Ritter kam dann natürlich auch noch mal richtig Schwung rein, kann ich mich zumindest damals erinnern. Und da war der Markt natürlich sehr gesättigt und naja, dann muss man sich schon ein bisschen strecken, um da dann noch mithalten zu können. Ne?
Ja, es kamen dann die Turtles auch noch dazu.
Die sind ja auch ein Klassiker, die basieren genau. ja auch, also die sind ja gar nicht gecastet, in Anführungszeichen. Mein Mask ist ja so ein bisschen wie eine Boyband, so gecastete Boyband. Ja, und die Turtles sind ja quasi, also eigentlich eine Figurenreihe zu bestehenden, ja, im Original sind es ja im Prinzip, glaube ich, Comics kann man, ja, ich glaube, ja. das sind die Originale so, ne? Comic-Reihe, über Star Wars waren es die Filme, gut, Masters war tatsächlich eine Eigenkreation, da muss man tatsächlich einen Hut vorziehen und hat dann natürlich auch ordentlich vorgelegt. Ja, ist ein bisschen schade, aber ist ja trotzdem, Mask ist ja trotzdem noch in vielen Herzen von Leuten, die damals jung waren,
absolut. Und
damit zu tun hatten, dann haften geblieben, nicht?
Ja.
Kann man nicht streamen, die Serie, habe ich gerade mal geguckt.
Nee.
Kann man nur auf DVD, glaube ich, erwerben und du hattest gesagt, du hattest es auch auf Blu-ray dann.
Ja, ich kann es dir mal ausleihen, wenn du möchtest.
Natürlich.
Und ja, es ist tatsächlich etwas, was bis heute die Erwachsenen, die damals Kinder waren, ja umtreibt, weil Mask hat ein ordentlichen Sammlerwert tatsächlich. Es viele Sachen, also gerade dann so diese allerletzte Serie, das war die Split-Seconds-Serie, da haben sich dann die Fahrzeuge geteilt und dann gab es Figuren so mit transparenten Geister-Doubles, die wurde dann gar nicht mehr gut verkauft und gibt's auch nicht viel von und die ist auch eine Menge wert zum Teil und je nachdem, in welchem Zustand so Figuren und Fahrzeuge sind, kann man da heute, ich sag mal, für so ein Reno Truck mit kompletten Figuren auch bis zu 400 Euro auf den Tisch legen. Muss man vielleicht nicht mehr unbedingt, aber wenn man es original haben möchte, dann ist das natürlich nicht schlecht. Die Masken sind häufig verloren gegangen oder da ist dann auch manchmal so der Weichmacher rausgegangen und dann werden die hart und brechen halt sehr schnell.
Ja, muss man aufpassen. Ja, ja.
So, ein paar Sachen möchte ich noch mal aufrollen, die hatte ich vorhin ja angeteasert. Für mich der im Prinzip ein bisschen kindliche Nachfolger von Mask ist Paw Patrol tatsächlich.
War das, was ich auch im Kopf hatte, ja.
Genau.
Obwohl also, ich es eigentlich gar nicht kenne, aber
ja. Ja, aber es ist genauso dieses, also im Prinzip haben sich da auch dran, sagen wir mal, orientiert. Ne? Es gibt da am Anfang irgendwie einen Notfall, dann werden alle in die Zentrale gerufen von Ryder. Und dann wird auch ausgewählt, wer für diesen Auftrag denn am besten geeignet ist. Also welcher Hund mit welchem Fahrzeug und welcher Sonderausrüstung und so weiter und so fort. Also es ist so ganz ähnlich mit diesen Spezialfahrzeugen und so. Es ist ein bisschen wie Mask, halt nur für die ganz Kleinen. Ja, warum man vielleicht den Reno für 400 Euro nicht kaufen muss, liegt daran, dass es 2025, nämlich was ganz Besonderes gegeben hat, passend zum Jubiläum, hat nämlich Hasbro, bei denen liegen ja mittlerweile die Rechte, gesagt, ach Mensch, könnte man ja auch mal was von machen. Mattel mit Masters of the Universe hat das ja sehr erfolgreich auch gemacht, ja. Ne? Nochmal so Origins rausgebracht.
Mhm.
Und da gibt es dann The Loyal Subjects, ist eine Firma, die jetzt eine Retro-Reihe von Mask gerade rausbringt. In den USA ist es schon zu bekommen. In einigen großen Toy-Stores kann man sich das auch schon vorbestellen. Und ich hoffe, dass das auch nach Deutschland kommt. Es gibt jetzt erstmal Thunderhawk, Condor, den Hightech-Helikopter,
mhm.
der hieß mal Switchblade, dürfen sie aber so nicht mehr nennen aus Rechtegründen. Und dann gibt's Mobile Defense Unit, das hieß früher Reno, dürfen sie auch so nicht mehr nennen. Mhm. Ja, also die kommen raus und sind dann eher so im Bereich zwischen ja 30 bis 160, 170 Euro zu haben, in dann halt neu. Sieht wirklich eigentlich komplett so aus wie früher, auch mit den Kartons haben sich ganz viel Mühe gegeben. Ja, und es ist jetzt sogar so, dadurch, dass das Ganze bei Hasbro ist, ist Matt Tracker jetzt offiziell auch im G.I. Joe-Universum beheimatet, nämlich ein Agent. Und wahrscheinlich taucht er sogar im nächsten G.I. Joe-Realfilm in irgendeiner Form auf, der in der Mache ist.
Also, ja. Also wir merken, Mask ist nicht tot.
Ist nicht tot.
Nee, das ist also tatsächlich, wird noch, ja gut, das ist ja immer, man ist ja immer so ein bisschen skeptisch, gerade wenn Hasbro irgendwas macht, das ist ja immer, da muss man ja mit Vorsicht genießen. Aber in dem Fall, das ist halt auch immer schon das Kerngeschäft von Hasbro gewesen, natürlich Spielzeug und Spielzeug, wie auch immer. Wenn die das natürlich da so ein bisschen kombinieren, klar, warum nicht, ne?
Ja.
Finde ich gut. Ich bin gespannt. Die neuen Retro-Spielzeug, da freust du dich schon drauf. Ne?
Da freue ich mich schon sehr drauf.
Da hast du schon ein Auge drauf geworfen.
Ja, ich hoffe, wie gesagt, es kommt nach Deutschland. In den USA bestellen ist vielleicht aufgrund der ganzen Zollgeschichten gerade, muss man mal gucken.
Ich denke mal, ist Hasbro, das könnte ja durchaus auch seinen Weg nach Deutschland finden.
Ja, gehe ich jetzt auch mal von aus. Ja, und im Prinzip war das meine Lütje-Lage Wundertüte, bisschen XXL-Wundertüte, jetzt auch für den Sommer. Da gab es ja auch mal häufig so größere Wundertüten, die man mit an den Strand nehmen konnte.
Genau.
Über eine der unterschätztesten Spielzeugserien der 80er Jahre, die viel zu schnell wieder vom Markt verschwunden ist. Ja, ich hoffe, dir und euch da draußen hat es gefallen.
Also mir hat es gefallen, ja. Ich bin gar nicht so Mask-affin, nie gewesen, war nie mein Thema. Also ich wusste zwar, dass es das gibt, aber es hatte ich schon immer so im Kopf so ein bisschen abgespeichert, so als, naja gut, das ist halt eine weitere Actionfigurenreihe, ne, kannte man ja schon, deswegen ist das nicht so spannend. Aber da würde ich vielleicht noch mal so in die eine oder andere Folge, zumindest der Zeichentrickserie, reinschauen, einfach noch ein bisschen das Feeling zu bekommen. Und ja, genau, es war ein bisschen länger heute mal wieder, wobei letztes Mal war ja auch schon ein bisschen länger, als ich über River Raid, das legendäre Videospiel, referiert habe. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, ihr habt jetzt auf jeden Fall, ich meine, ihr habt ja sowieso immer mal längere Pausen von uns, das kennt ihr ja mittlerweile, kommt mal vor, aber jetzt kommt also mindestens mal wieder eine, naja, mindestens 2 bis 3-wöchige Pause, weil jetzt ja auch Urlaubszeit ist. Und deswegen ist es ja nicht so schlimm, wenn ihr mit dieser Wundertüte ein bisschen mehr dann noch zu tun habt, auch wenn es vielleicht nur 5 bis 10 Minuten im Vergleich zu sonst sind. Aber ne, da haben wir mal ein bisschen noch was ihr, womit ihr euch, ihr könnt die Folge auch mehrmals hören, ihr könnt ja auch noch mal von vorne anfangen, den Lütje-Lage-Podcast, also.
Ja, oder die ganzen Mask-Folgen jetzt noch mal gucken, also.
Und das, ihr könnt euch, ihr könnt in den Shop eures Vertrauens gehen und euch mal das DVD-Set oder das Blu-ray-Set besorgen. Ich habe dann gesagt, könnt ihr euch ja mal aus der Videothek ausleihen, aber das wird, glaube ich, schwierig, weil.
Das wird schwierig.
Ja nicht mehr.
Nee. Eine Sache noch, bevor wir dann hier die Kiste ausmachen. Wenn ihr da draußen Mask kennt, wenn ihr da selber mitgespielt habt oder so, ihr habt eine Lieblingsfigur, ein Lieblingsfahrzeug oder was auch immer, dann schreibt uns das doch mal. Macht mal ein Foto, wenn ihr das noch irgendwo habt, in einer alten Spielzeugkiste oder vielleicht in eurem hochwertigen Sammlerregal. Schickt uns mal Fotos. Also würde mich echt interessieren, was hat euch da dran interessiert? Und holt ihr euch jetzt vielleicht auch diese Reboot-Toyline? Ist das ein Thema für euch? Auch das fänden wir mal ganz spannend von euch zu erfahren. Ja, und wenn das jetzt gar kein Thema für euch war, dann seid euch gewiss, die nächste Wundertüte bringt wieder ein ganz anderes Thema mit sich. Bin ich mir ganz sicher, dass der Olaf da schon ein paar Ideen hat.
Ja, da habe ich ein paar Ideen.
Bis dahin sage ich schon mal vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Passt auf euch auf und bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.